42. Lateinamerika-Woche. Vom 26. Januar bis zum 3. Februar in der Villa Leon. Die Lateinamerika-Woche bietet dieses Jahr wieder literarische, musikalische, künstlerische und politische Einblicke in die Länder des Subkontinents. Der Stoffwechsel begleitet die Experten und Akteure der Lateinamerika-Woche und bringt täglich spannende Interviews. Und auch das Filmhaus ist wieder mit dabei. Vom 7. bis zum 13. Februar läuft hier die Lateinamerika-Filmwoche. Die 42. Lateinamerika-Woche. Vom 26. Januar bis zum 3. Februar in der Villa Leon und im Stoffwechsel.
Ihr habt es gehört, zurzeit läuft die 42. Lateinamerika-Woche in der Villa Leon. Und auch dieses Jahr eben mit einer riesigen Auswahl von künstlerischen, kulturellen und politischen Themen aus Lateinamerika. Heute Abend um 18 Uhr findet ein Vortrag mit Eva Bahner über Mikrofinanzierungen statt. Der Titel lautet Mikrofinanzierung, neoliberaler Fluch, Allheilmittel der Armutsbekämpfung oder Instrument nachhaltiger Entwicklung? Mikrofinanzierungen in sogenannten Entwicklungsländern sind durchaus nicht kritiklos zu sehen. Immer wieder gibt es Skandale um Rückzahlungspraktiken, wie beispielsweise in Bangladesch oder Nicaragua. Der Vortrag soll einen differenzierten Blick auf das weite Feld der Mikrofinanzierung geben. Doch was genau diese Mikrofinanzierungen sind und welche Rolle diese in Lateinamerika spielen, erklärt uns Eva Bahner, Ökologin und Referentin für die Oikokredit Bayern e.V.
Mikrokredite sind Kredite mit kleinen Beträgen, die Menschen, die keinen Zugang zu klassischen Finanzdienstleistungen haben, die diesen Menschen helfen sollen, ebenfalls Geld zu erhalten, um damit wirtschaftlich tätig werden zu können. Im Moment erleben wir gerade in Lateinamerika extreme Wechselkursschwankungen. Und das bedeutet, dass die Menschen Schwierigkeiten haben, im Land Kredite zu erhalten, dass sie sich auf ihre eigene Wirtschaft und auf die Entwicklung der Wirtschaft nicht verlassen können, dass es zu einer immer stärkeren Trennung zwischen Reich und Arm kommt. Die Mittelschicht geht weitgehend verloren. Und das bedeutet wiederum, dass der Bedarf für Mikrofinanz in sehr vielen Ländern steigt, weil sich die Leute eben auf dem klassischen Geldmarkt nicht mit Krediten versorgen können, die aber zum Investieren in ein Unternehmen dringend notwendig sind. Die Rücklagen sind meist schon aufgebraucht. Und außerdem findet man gerade in den kleineren Staaten bzw. in ländlichen Regionen, sehen wir auch das Problem, dass es dort außer den Kredithaien, Wucherern, überhaupt keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen gibt und damit die Menschen weder sparen noch Versicherungen anlegen können, noch können sie sich mit Geld versorgen. Damit ist es wirklich ganz unterschiedlich für die ländliche Bevölkerung, die weit entfernt ist von den Metropolen, ist es unbedingt notwendig, dass es Mikrofinanzunternehmen gibt, die ihnen einen geregelten Zugang ermöglichen, die ihnen auch ein Sparen ermöglichen, wenn es notwendig ist. In den Städten und für die Mittelschicht und reichere Oberschicht hat Mikrofinanz im Prinzip ähnlich wie bei uns keine Bedeutung.
Wo wäre nochmal genau der Unterschied zwischen Mikrofinanz und der normalen Finanzindustrie?
Die Mikrofinanzkundinnen und Kunden gelten meist als die sogenannten Unbankables. Das heißt, sie haben keine Sicherheiten. Sie können nicht gewährleisten, dass sie Land, Haus, Unternehmungen haben, mit denen sie der Bank praktisch die Hypothek, auf die Bank leihen könnte. Und damit bekommen sie von einem klassischen Geldinstitut kein Geld. Das betrifft gerade auch in Südamerika, in sehr vielen Ländern, vor allem Frauen, die den Landtitel nicht besitzen, der gehört dem Mann. Und damit ist die Frau, wenn sie ein Unternehmen aufbaut oder sich ein Unternehmen schafft, meistens in der schlechteren Lage, dass sie eben das Land nicht beleihen kann und von einer klassischen Bank, ähnlich wie bei uns, kein Geld zur Verfügung bekommen würde.
2006 erhielt Muhammad Yunus, Chef der Grameen Bank den Friedensnobelpreis in Bangladesch. Die Mikrofinanz wurde damals ja als Waffe gegen die Armut gefeiert. In den folgenden Jahren gerieten die Rückzahlungspraktiken eben dieser Bank in Verruf oder waren starker Kritik ausgesetzt. In Nicaragua schlossen sich 2008 Kreditnehmer, die ihre Kredite nicht mehr bedienen konnten, zur sogenannten No-Pago-Bewegung zusammen. Sind Mikrokredite nicht auch ein Mittel, vermittels hoher Zinsen auf Kosten der Ärmsten, der Armen Kapital zu schlagen oder auch da Profite herauszuziehen?
Auch das muss man wirklich differenziert betrachten. Da gibt es wirklich von schwarz bis weiß das gesamte Spektrum. Die Mikrofinanz, wie sie gedacht war, ist tatsächlich eine Möglichkeit, um Menschen Zugang zu Geld zu ermöglichen, die es sonst nie hätten. Das Problem hatte damals nicht nur die Grameen Bank. Eukokredit hat schon 2008 auf eine existierende Überschuldung gerade in Indien, Andhra Pradesh, Bangladesch, aber auch Nicaragua hingewiesen. Wir stehen vor einer ähnlichen Situation heute in Kambodscha, wo es eine steigende Verschuldung oder Überschuldung der Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer zu sehen ist. Das Problem ist immer, wenn es staatlich keine Regulierung gibt für diese Mikrokreditunternehmen und wenn es wie im Fall von Mohamed Yunus auch politisch ein Interesse der damaligen Regierung dran gibt, dass er zum Beispiel nicht kandidiert, weil er einfach ein aussichtsreicher Kandidat gewesen wäre fürs Parlament. Und da hat es sich auch angeboten, ihn auf diese Art und Weise letztendlich praktisch mundtot zu machen. In Andhra Pradesh war es tatsächlich so, dass es einfach unethische Geldeintreibungspraxis gab, dass klassischerweise männliche Angestellte der Banken das Geld bei Frauen eingetrieben haben, die in Indien sowieso von der Stellung her dem Mann untergeordnet sind und dass es da definitiv sowohl zu Übergriffen auf diese Frauen als auch zu völlig sinnlosen Aktionen kam, wie dass man den Frauen die einzige Ziege, die sie hatten, also die sie überhaupt in die Möglichkeit versetzt hätten, Geld zurückzuzahlen, dass man ihnen das auch genommen hat. Da ist es auch ein strukturelles Problem der Gesellschaft an sich. In Nicaragua war es so, dass der Staat selbst diese No-Pago-Bewegung toleriert hat, auch weil es ein schwacher Staat war, weil es kaum Regulierungen gab, weil es Interessen von großen Mikrofinanzinstituten gab, tatsächlich ein Maximum an Profit rauszuholen, auf den Markt zu gehen als Unternehmen und an die Börse zu kommen. Also da gab es wirtschaftliche Interessen. Aber problematisch für eine Wirtschaft ist es auch dann, wenn der Staat die No-Pago toleriert, dass dann wirklich alle nicht mehr zurückzahlen und man damit die Mikrofinanzinstitutionen an sich, egal ob es jetzt kooperativen Genossenschaften oder Nichtregierungsorganisationen oder Kleinbanken sind, dass man auf diese Art und Weise diese kleinen Institute natürlich kaputt macht, wenn die Leute in Menge nicht mehr zurückzahlen. Das Problem heute ist immer noch, dass es wichtig wäre, Kriterien einer sozialen Mikrofinanz zu definieren, dass es auch wichtig wäre, Großkapital, was aus dem Norden kommend, einfach hohe Renditen sucht, egal ob Pensionsfonds oder Banken mit hohen Gewinnen oder Unternehmen mit hohen Gewinnen, die einfach in Zeiten von Niedrigzinsen ihre Renditen nicht mehr erwirtschaften können, das aber durchaus als Möglichkeit in Afrika oder Asien, Lateinamerika sehen und dann mit gigantischen Mengen von Geld diesen Markt schwemmen, die Kredite dann sehr locker ausgegeben werden, ohne entsprechende Prüfung und man dann tatsächlich nicht mehr die Kontrolle hat, ob dieser Kunde, die Kundin den ersten, fünften, zehnten oder zwölften Kredit hat und wirklich mit dem einen nur noch den anderen zurückzahlt. Also das Problem an sich ist nicht die Mikrofinanz, das ist einfach ein Instrument unter vielen. Das ist letztendlich wie ein Messer. Die meisten Menschen würden ein Messer zum Essen benutzen. Es gibt welche, die benutzen es einfach komplett anders.
Wem nützt Mikrofinanz? Wer profitiert davon und stellt diese Wirtschaftsform nur eine weitere Möglichkeit dar, die Ärmsten weiter zu schröpfen. Ihr hört einen Beitrag zur Lateinamerika-Woche mit dem Thema Mikrofinanz in Lateinamerika. Nach einer kurzen Pause erfahrt ihr, was neben Geld für die Kundinnen und Kunden außerdem essentiell ist, um Kredite wirklich sinnvoll und auch nachhaltig nutzen zu können. Neoliberaler Fluch oder Allheilmittel gegen die Armut. Mikrofinanz in Lateinamerika. Heute um 18 Uhr ein Vortrag bei den Lateinamerika-Wochen in Nürnberg. Erfahrt jetzt im zweiten Teil des Interviews mit Eva Bahner, für wen sich derartige Finanzierungen eignen und welche Stellung Mikrofinanzen im globalen Wirtschaftsgeschehen einnehmen.
Wenn ich zulasse als Staat oder als Organisation, dass ich sehr viel Geld sehr schnell an die Leute bringen muss, dann werde ich immer in der Gefahr sein, dass ich Leuten Geld gebe, die einen schlechten Businessplan haben oder gar keinen, die bereits überschuldet sind oder die einfach auch wirtschaftlich nicht in der Lage sind, dieses Geld sinnvoll zu investieren.
Wie kann da Abhilfe geschafft werden? Also ich meine, das ist ja in den meisten Ländern, von denen Sie jetzt geredet haben, nehme ich jetzt mal an, ja wenig staatliche Kontrolle dann da.
Indien hat staatlich durchgegriffen, weil es auch dort, es hieß nicht nur Pago, aber es gab einen Rückzahlungsstreik. Indien hat durchgegriffen und hat eine Obergrenze für die Kreditzinsen gesetzt, die inzwischen alle Banken einhalten müssen, was auf der anderen Seite zu einer Konzentration geführt hat, also die Bankengröße oder Organisationsgröße, Mikrofinanzinstitutionsgröße ist gestiegen, weil es einfach durchaus einen Stückkostenansatz auch im Bereich der Mikrofinanz gibt. Also wenn ich mehr Kunden habe, kann ich meistens billiger arbeiten, als wenn ich nur 100 Kunden habe. In anderen Ländern hat es einfach ein stärkeres Angebot und die Auswahlmöglichkeit für die Menschen geschafft, dass die Menschen sich selber aussuchen konnten, zu welcher Organisation sie gehen wollen und dass es durchaus möglich ist, sich die Organisation auszusuchen, bei der man sich für sich selber den größten Profit oder die besten Bedingungen verspricht. Zum Beispiel wie bei Oikokredit entsprechende Zusatzleistungen wie zum Beispiel Sparmöglichkeiten, die sogenannte Financial Literacy Ausbildung, also dass man Alphabetisierungskurse macht, aber auch finanzielle Grundkenntnisse vermittelt, dass es Gesundheitsschulungen gibt. Also dass man den Kundinnen und Kunden neben der Finanzdienstleistung soziale und ökologische Dienstleistungen anbietet, die praktisch es attraktiv machen, zu dieser Bank zu gehen und die den Zins nicht ganz so bedeutsam erscheinen lassen, wie er für uns immer aussieht.
Neoliberaler Fluch, Allheilmittel der Armutsbekämpfung oder Instrument nachhaltiger Entwicklung. Das ist der Titel Ihrer Veranstaltung auf der Lateinamerika-Woche. Was wäre jetzt Ihr Fazit oder was sind Ihrer Meinung nach Mikrokredite?
Ich denke tatsächlich, dass sie alles drei sein können. Wenn ich als Großbank hergehe und einen Profit von 8-12% aus dem laufenden Geschäft will, dann ist es für die Menschen, die diese Zinsen zahlen müssen, eher tatsächlich ein Fluch, weil es schwierig wird, das zu erwirtschaften. Wenn wir als sozialer Investor versuchen, eine Rendite von 1-2% unseren Anlegerinnen und Anlegern zahlen, dann bietet es den Menschen einfach einen größeren Spielraum. Wenn wir die Partner nach sozialen, ökologischen und Kriterien der guten Unternehmensführung aussuchen, dann ist auch das etwas, was die Kunden vor Übergriffen, vor einer unethischen Praxis der Rückzahlung, vor Überschuldung schützt. Was es ganz sicher nicht ist, das ist das, was so im Neoliberalismus als Allheilmittel eigentlich gegolten hat. Das ist es ganz sicher nicht, weil erstens nicht jeder Mensch ein Unternehmer ist. Also das hat man auch bei uns mit der Ich-AG gemerkt. Das funktioniert nicht, das wird nie funktionieren, weil Menschen unterschiedlich sind, unterschiedliche Bedürfnisse, Ansätze, Wünsche haben, unterschiedlich diszipliniert sind, was auch immer. Das gilt bei uns wie dort. Es wird auch deshalb kein Allheilmittel sein, weil ich zum Beispiel in keinem Flüchtlingslager der Welt rumgehen muss und mit Krediten wedeln muss, wenn die Menschen ihre Grundbedürfnisse überhaupt nicht befriedigen können und es keine Infrastruktur gibt, keine Bildungsmaßnahmen oder sonst was, dann ist der Kredit komplett das falsche Mittel am falschen Ort. Und das, denke ich, ist so das, was, ja, wo es mir darum gehen würde, auf der einen Seite nicht paternalistisch, kolonial, in einer kolonialen Denke eigentlich noch zu sagen, wir wollen euch von dem bösen Markt fernhalten und der Kapitalismus, das Geld, ist böse an sich. Und auf der anderen Seite aber auch nicht rein zu verfallen, zu sagen, jeder kann sich selber helfen. Und das auch noch, wenn es keine Bildungsmöglichkeiten oder Qualifizierungsmöglichkeiten gibt. Also ich denke, da dazwischen muss es irgendwo lang gehen und es muss einfach der Partner, die Mikrofinanzinstitution, so ausgesucht werden, dass sie eben über der Finanzdienstleistung tatsächlich noch andere Angebote für die Menschen hat. Es geht nicht ums Geld alleine. Geld ist nicht genug, um Menschen oder um eine Wirtschaft, auch in einer Gemeinschaft, eine Wirtschaft aufzubauen und aufrecht zu erhalten und auch zu vergrößern und am Laufen zu halten. Da gehört Unterstützung dazu, da gehört Qualifizierung dazu, da gehören aber einfach auch von unserer Seite zum Beispiel gerechte und faire Handelsbedingungen dazu, die es den Menschen überhaupt ermöglichen, sich einen Markt zu erschließen.
Mikrofinanzierungen in Lateinamerika. Sicherlich kein Wundermittel gegen Armut, aber doch eine Chance für Unternehmen in den sogenannten Entwicklungsländern. Trotz alledem bleibt die Kritik an durchaus skandalösen Rückzahlungspraktiken stehen. Tiefer in die Materie eintauchen könnt ihr heute um 18 Uhr in der Villa Leon im Rahmen der Lateinamerika-Woche.